Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Endlich wieder Rennwoche. 4 Wochen nach dem Saisonauftakt in Sölden geht der Alpine Skiweltcup an diesem Wochenende in Levi in Finnland weiter. Grund genug für Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch, auf die Rennen am kommenden Wochenende vorauszublicken. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin der stellvertretende Chefredakteur von Spox Österreich und auch heute unterstützt mich wieder aus dem schönen Rosenheim Tobias Ruf von Chiemgau 24. Servus Tobias.
Servus Lukas, hallo.
Tobias, erzähl uns einmal, was hast du jetzt in den 4 Wochen, wo kein Skirennen war, gemacht?
Ja, Erholung war nicht angesagt. Du hast ja angesprochen, ich arbeite bei Chiemgau 24 hier in Rosenheim und betreue da als Projektleiter und als leitender Redakteur nicht nur Ski Alpin, sondern die beliebtesten Wintersportarten, die wir in Deutschland so haben, also die Klassiker Biathlon, Skispringen, Rodeln, nordische Kombination, Bob und auch Ski Alpin gehört da zu meinem Bereich, in dem ich dann entsprechend tätig bin. Und ja, du und ihr hört ja schon die Anzahl an Sportarten, die es sind, und die starten jetzt so langsam alle in die Saison. Also wenn die Alpinen in Sölden starten, ist danach ja immer Pause, und auch die anderen Wintersportarten sind da noch nicht so wirklich am Start. Da gibt es dann immer Testwettbewerbe oder deutsche Meisterschaften, aber die wirklichen Weltcup-Starts, die fangen jetzt so langsam an. Und ja, da habe ich fleißig Interviews geführt, habe Favoritenchecks geschrieben, habe mir die Rennkalender angesehen, habe die deutschen Athleten zusammengestellt. Ihr könnt das alles nachlesen bei Chiemgau 24. Da gibt es wirklich eine schöne Übersicht über alle relevanten Wintersportarten in Deutschland. Und du hörst es schon und du weißt es ja auch. Wir stehen regelmäßig in Kontakt. Es ist zurzeit gut Betrieb bei mir. Und du, Lukas, erzähl uns von deiner skialpin-freien Zeit.
Ja, ich habe einerseits gehofft, dass der Dominic Thiem bei den ATP-Finals sich durchsetzt, hat dann leider im Finale verloren, aber es war eine unglaublich spektakuläre Woche, muss ich sagen. Du weißt es ja auch, ich bin ja auch ein großer Tennis-Fan und bin da auch journalistisch ein bisschen aktiv. Und abgesehen davon freuen wir uns, dass wir in Österreich, wir Österreicher natürlich, wir alle, uns für die Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifiziert haben. Das kommt bei uns nicht so oft vor.
Da gibt es genau, Applaus danke, aus Deutschland.
Jawohl. Das freut uns natürlich sehr aus sportlicher Sicht. Die Euphorie ist groß, aber jetzt kommt ja erst unsere Paradedisziplin, möchte man meinen, mit dem Ski Alpin. Und ja, wie gesagt, also am kommenden Wochenende geht es in Levi los mit den mit der Slalom-Saison eigentlich. Sowohl die Damen als auch die Herren fahren ihren ersten Slalom. Und deswegen schauen wir heute uns kurz die Strecke an, ein bisschen. Was macht das Rennen in Levi so besonders? Und dann schauen wir natürlich darauf, wer sind die Favoritinnen bei den Damen? Wer könnte sich bei den Herren durchsetzen? Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch ein sehr spezielles Interview, denn bei den Österreicherinnen fehlt ja mit Bernadette Schild eine große Technikerin. Und die hat sich das Kreuzband gerissen, gleich zum Saisonauftakt in Sölden. Und wir haben mit dem Arzt, der ja so ziemlich jedes Knie im Skiweltcup fast, möchte man sagen, operiert, wenn es sozusagen kaputt ist, zumindest das Kreuzband. Mit dem haben wir gesprochen, nämlich mit Dr. Christian Hoser. Und der gibt uns sehr spannende Einblicke, wie das Ganze zustande gekommen ist, dass er so viele Athleten und Athletinnen operiert, was das Schwierige ist bei so einer Operation und wie man vielleicht auch diese Verletzungen vermeiden kann in Zukunft. Der macht sich da sehr viele Gedanken und gibt, wie gesagt, wirklich sehr spannende Einblicke. Ich würde sagen, wir starten gleich in Kürze und schauen uns einmal die Strecke in Levi genauer an.
Hallo, da ist die Kathi Gallhuber und viel Spaß bei der neuen Folge Après-Ski.
Seit 2004 ist Levi im Weltcup-Kalender vertreten und seit 2004 beginnt dort auch Saison für Saison der Slalom-Weltcup im Lappland in Finnland. Das hat vor allem schon allein das, ja, diesen Grund, dass wir seit 2004 in Finnland sind, da zu dieser Zeit mit Tanja Putiainen bei den Damen und Kalle Pallander bei den Herren, ja, zwei wahre Slalom-Asse und Slalom-Größen aus Finnland gekommen sind. Und das hat sich dann so entwickelt, dass eben Finnland in den alpinen Skiweltcup gekommen ist. Die Strecke an sich ist relativ leicht erklärt. Es ist eigentlich ein Flachstück zu Beginn. Was das aber so speziell macht, ist, dass es eben viele kleine Wellen gibt, über die man das Tempo immer wieder mitnehmen muss, denn dann folgen meistens wirklich extrem flache Tore. Und dann circa bei der Hälfte beginnt der Steilhang. Der Steilhang der Strecke in Levi. Die Strecke heißt Levi Black. Klingt ganz gefährlich, ist sie aber eigentlich gar nicht so, weil sie in Finnland grundsätzlich relativ flach ist. Aber dieser Steilhang gibt eben dieser Piste einen Namen. Bis zu 52% Gefälle haben wir dort. Und wir haben extrem eisige Bedingungen. Schon seit vielen Wochen eigentlich, ja, minus 10, minus 15, sogar minus 20 Grad herrscht dort vor. Deswegen, also da ist wirklich pickelhart die Piste und sehr eisige Bedingungen. Und zu guter Letzt gibt es dann nochmal ein paar wenige flache Tore bis ins Ziel. Also das erwartet uns circa an diesem Wochenende. Tobias, was ist denn so, wenn du jetzt an die Rennen in Levi denkst, was ist denn so das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Gegenfrage, Lukas. Wer sind Rudolf, Sven und Mr. Gru?
Mr. Gru, sagst du?
Ja.
Na, das, keine Ahnung.
Keine Ahnung, ja. Da hätte ich auch gepasst, wenn ich es nicht nachgeschlagen hätte. Und zwar hat Michaela Schifrin dreimal in Levi gewonnen.
Ja.
Und sie hat ihre drei, und jetzt kommt das, was ich so super charmant an diesem Rennen finde, und zwar ist, dass die Siegerin und der Sieger danach die Patenschaft für ein Rentier übernehmen. Und wie heißen die drei Rentiere von Michaela Schifrin? Sie hat sie Rudolf getauft, Sven gekauft und im letzten Jahr Mr. Gru. Mr. Gru kommt aus dem Animationsfilm Ich einfach unverbesserlich. Ja, genau. Mhm. Und so hat sie ihr Rentier, ihr drittes Rentier getauft. Und das sind immer wunderschöne Bilder und das zaubert jedem Athleten ein Lächeln auf die Lippen. Und ich glaube ja, Felix Neureuther und Marcel Hirscher, die haben ihre Karriere zeitgleich beendet, weil sie sich um ihre insgesamt vier Rentiere auch mal kümmern müssen. Ja,
das,
wenn man das ganze Jahr unterwegs ist und inzwischen Verantwortung hat. Marcel hat drei Rentiere und der Felix hat seinen letzten Weltcupsieg übrigens 2017 in Levi gefeiert und da eben dann auch die Patenschaft übernommen. Und ja, die zwei Herren kümmern sich da hoffentlich ordentlich um ihre Rentiere. Und vielleicht übernehmen sie ja auch Rudolf, Sven und Mr. Gru die Pflege, weil Michaela Schifrin ja weiterhin im Weltcup unterwegs ist.
Das wird sein, du hast recht. Ja, diese Rentiere, die man sozusagen als Trophäe bekommt, ja, ich kann mich erinnern. Und irgendwie, ja, ich kann mich ja auch erinnern, da rennt immer der Weihnachtsmann schon. Ende November schon, Mitte November schon in Levi im Zielbereich irgendwo herum. Den wird man also auch am Wochenende wieder sehen, bin ich mir sicher. Ich habe es schon kurz angesprochen. Grundsätzlich ist es in Finnland relativ flach. Wir haben in Levi die niedrigste Piste im gesamten Weltcup-Kalender. Wir sind da, der Start liegt bei 440 Höhenmetern, das Ziel liegt auf 250 Metern. Ja. Es ist auch das nördlichst gelegene Rennen. Der ganze Berg ist nur ein bisschen mehr als 500 Meter hoch. Und auch ein Fun-Fact, den ich in der Recherche vor der Aufnahme gefunden habe, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die hat tatsächlich das Gebiet da im finnischen Lappland zudem auserwählt mit der saubersten Luft in der bevölkerten Welt. Also da lebt sich's ganz gesund anscheinend. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist sehr flaches Licht in Finnland. Es ist sehr lange dunkel, die Tage sind nur sehr kurz. Deswegen auch der Rennstart erst vielleicht um 10.15 Uhr unserer Zeit, 11.15 Uhr Ortszeit. Der zweite Durchgang startet um 13.15 Uhr. Und von der Laufzeit her, ganz interessant vielleicht noch, die Damen sind letztes Jahr 45 bis 50 Sekunden lang gefahren und da liegen wir fast im untersten Bereich. Das ist eigentlich sogar das kürzeste Rennen, der kürzeste Slalom gewesen im Vorjahr mit einer Siegerzeit von rund 1 Minute 30. Bei den Herren weiß jetzt gar nicht, warum eigentlich. Vielleicht war da die Ziellinie noch ein bisschen weiter hinten und sind ein paar mehr Tore dann im flachen Bereich vor dem Ziel gewesen. Da sind wir bei 54 bis 59 Sekunden. Also da sind wir eigentlich ziemlich im Durchschnitt, was den Slalom-Weltcup betrifft. Nur zur kurzen Einordnung von diesen Slalom-Rennen. Auch das Besondere an dem Ganzen, ich habe schon gesagt, die extrem tiefen Temperaturen, minus 20 Grad. Und das Besondere, jetzt die Strecke war ja schon offen für die meisten Teams. Es konnten schon die meisten Teams dort zumindest ein, zwei Tage trainieren auf der Strecke. Und das ist deswegen ganz wichtig, weil es einfach sehr schwer ist. Das sagt auch zum Beispiel ÖSV-Techniktrainer Marco Pfeiffer. Es ist einfach extrem schwer, solche guten Bedingungen zu bekommen, wo man doch einen Steilhang dabei hat, steiles Gelände und diese zwei Übergänge. Um die geht es ja eigentlich, dort werden ja meistens auch die Rennen entschieden, um diese Übergänge auch richtig gut zu trainieren. Das soll es kurz gewesen sein zur Strecke. Tobias, ich würde vorschlagen, dass wir uns gleich um die Damen kümmern, um die Favoritinnen für das Damenrennen. Noch kurz zur Einordnung, das Ergebnis aus dem letzten Jahr. Im letzten Jahr, du hast es ja schon angesprochen, Michaela Schifrin hat damals gewonnen. Zweiter Platz ging an Petra Vlhová und eben der dritte Platz, ihr letzter Podestplatz im Weltcup, Bernadette Schild, die eben jetzt diese schwere Verletzung hat. Ich erinnere mich persönlich sehr gerne an das Jahr 2006 zurück, Tobias. Warum? Weil es da einen Dreifachsieg für die Österreicherinnen gegeben hat. Marlies Schild vor Nicole Hosp und Katrin Zettel. Ja, fast unglaublich heutzutage, sich das vorzustellen, dass da wirklich drei österreichische Damen vorn waren. Aber ich habe auch gute Nachrichten für dich, Tobias. Vielleicht weißt du es auch. Wer ist die Rekordsiegerin in Levi?
Maria Höfl-Riesch zusammen mit Michaela Schifrin, wenn ich richtig liege. Und da schaue ich sehr wehmütig drauf zurück, weil wir nach den Favoriten auch zu den Deutschen kommen. Und ich nehme schon mal vorne weg. Ich glaube, es wird kein erfolgreiches Wochenende für den Deutschen Skiverband. Aber dazu später mehr. Und danke für die Aufmunterung vorne.
Ja, klar. Mit,
Maria, sehr, sehr nett von dir.
Ich hoffe, dass wenn mal der ÖSV eine Durststrecke hat, dass du dann auch ähnlich aufmunternde Worte für mich hast. Zumindest kommen wir vielleicht gleich zu den österreichischen Damen, zum Damenteam in Levi. Und da steht eine Dame am Start, wo lang nicht klar war, dass sie wirklich ins Rennen gehen kann, nämlich Katharina Liensberger. Du wirst dich auch erinnern, Tobias, es gab dieses Material-Hickhack, muss man ja fast sagen. Sie wollte eigentlich Material wechseln, wollte aber zu einer Skifirma wechseln, die nicht im ÖSV-Pool ist. Wenn einem das nicht sagt, unsere Saisonvorschau ans Herz gelegt. Dort haben wir genau erklärt, was der ÖSV-Pool ist. Sie wollte also mit einer Skifirma fahren, mit der der ÖSV gar keinen Vertrag hat, und musste sozusagen mit ihrem alten Material mit Rossignol-Skiern wieder an den Start gehen. Das tut sie jetzt auch. Interessanterweise finde ich, Tobias, sie hat einen Zwei-Jahres-Vertrag von Rossignol auf den Tisch gelegt bekommen. Das heißt, sie muss jetzt nicht nur diese Saison, sondern eben auch nächste Saison mit Rossignol fahren. Und ich glaube, da war der Hebel von Seiten des Ausrüsters auch ziemlich groß, denn sie wollte ja eigentlich Material wechseln. Jetzt muss sie wieder 2 Jahre mit Rossignol fahren.
Ja, und was mir an dieser Stelle dann wirklich auch nicht klar ist, wenn ich lese, dass sie jetzt 2 Jahre fährt, warum führt man so einen Zirkus auf und gibt dann einen 2-Jahres-Vertrag her? Sie ist ja in Sölden nicht an den Start gegangen, auch wegen dieser Geschichte. Und sowas ist ein riesiges Störfeuer für die Vorbereitung. Ich erinnere mich daran, dass ich in unserer Sölden-Analyse da auch schon klipp und klar gesagt habe, was ich davon halte. Da ist Kindergarten, glaube ich, als Stichwort gefallen. Und sehr, sehr schlechte Außendarstellung für Verein, für Ausrüster, für Verband, für Ausrüster und auch für Athlet. Und jetzt scheint es ja zu gehen. Und dann macht man gleich einen 2-Jahres-Vertrag. Und dann frage ich mich, war das denn alles nötig? Also schwierig.
Fakt ist, Kathi Liensberger hat sich sicher im Training nicht komplett aufs Sportliche konzentrieren können. Deswegen ist es ja sicherlich interessant zu sehen, wie sie sich in Levi präsentieren wird. Vielleicht gehen wir gleich weiter. Kathi Gallhuber, die heute auch schon den Einsprecher eingesprochen hat, die kommt von einem Kreuzbandriss zurück. Es wird also ihr erstes Rennen sein nach Kreuzbandriss im vergangenen Winter. Sind gespannt, was man von der Olympiamedaillengewinnerin erwarten könnte. Bernadette Schild ist schwer verletzt, wir haben schon angesprochen. Und dann haben wir noch Katharina Truppe und ich habe nachgeschaut, Katharina Truppe war tatsächlich die beste Österreicherin in der letzten Saison im Slalom-Weltcup und sie hat vor allem im Saisonfinish starke Leistungen gezeigt, mit Platz 4 ihr bestes Slalom-Ergebnis in Spindlermühle eingefahren. Gesamt ist sie Sechste geworden in der Gesamtwertung im Slalom-Weltcup. Also sie führt vom Papier her das österreichische Team an. Und jetzt, Tobias, kommen wir zum deutschen Team. Wie schaut es denn bei euch aus, bei den Damen?
Ja, bei den Damen bin ich da noch ganz zuversichtlich und die Zuversicht hat einen Namen und zwar Christina Ackermann. Wer es nicht mitbekommen hat, Christina Ackermann hat geheiratet nach der letzten Saison. Sie ging noch als Christina Geiger an den Start, heißt jetzt Christina Ackermann und ist im Slalom, und das kann ich auch bei den Herren dann schon vorwegnehmen, wirklich der einzige Lichtblick, den ich im deutschen Team sehe. Es ist so, Lena Dürr hat in der letzten Saison, war einmal 10 in Soldeo auch zum Abschluss. Auch bei Lena Dürr sage ich, okay, sie hat es prinzipiell drauf und hat es auch schon gezeigt und war auch beim Riesenslalom in Sölden eigentlich schon dafür, dass Riesenslalom nicht ihre Top-Disziplin ist, in einer guten Verfassung. Aber das sind die einzigen zwei Namen, auf die ich mich wirklich, wirklich freue, wenn es jetzt darum geht, aus deutscher Sicht was zu holen. Warum Christina Ackermann? Sie hat in der letzten Saison wirklich gerade hinten raus tolle Ergebnisse erzielt. Sie wurde Fünfte in Zagreb, sie ist Sechste in Schladming geworden, Zehnte in Maribor, Zehnte in Spindlermühle. Ja, ich weiß, für das erfolgsverwöhnte deutsche Skifahren, wie es lange Zeit mit eben Maria Höfl-Riesch auch in dieser Disziplin war, wo es dann immer um Siege und Podestplätze ging, ist das natürlich nicht der hundertprozentige Maßstab, aber Christina Ackermann hat doch gezeigt, dass sie im Slalom wirklich konkurrenzfähig ist und sie hat in einzelnen Läufen auch die Top-Athletinnen geschlagen und da wirklich tolle Zeiten gefahren. Und ich habe sie getroffen und habe mit ihr einfach mal gesprochen, was sie sich so erhofft. Als allererstes habe ich sie gefragt, wie läuft denn diese Vorbereitung auf das Rennen, auf den Saisonstart im Slalom, auf das Rennen in Levi ab?
Wir trainieren davor in Schweden, direkt eigentlich so an der Grenze zu Finnland, in Kapteles, haben da dann unsere Vorbereitung, da machen wir sie jedes Jahr, das sind wirklich immer Top-Bedingungen. Ja, und dann bereiten wir uns davor, kitzeln nochmal das Letzte aus uns raus und dass wir dann auch bereit sind für das erste Rennen.
Genau, dann gibt sie uns da einen guten Einblick und erklärt so den Fahrplan der deutschen Mannschaft. Und ich wollte von ihr auch wissen, wie hat sie die letzte Saison empfunden und was hat sie sich denn vorgenommen für die neue Saison?
Echt gut, es hat zwar ein bisschen holprig angefangen, aber dann wird es umso besser und will einfach jetzt versuchen, da wieder anzuknüpfen. Die Trainingsleistungen zeigen momentan wirklich stetig bergauf und bin eigentlich so, ja, in demselben Modus wie letztes Jahr, läuft ganz gut und deshalb bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, jetzt wirklich irgendwie sagen, ich möchte jetzt Top 3, Top 5, Top 10. Es ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen vor dem ersten Rennen, immer wo man wirklich steht, aber ja, einfach wirklich versuchen, das Beste zu zeigen bei zwei Leuten und ich denke, da kommt auch ein gutes Ergebnis raus.
Ja, sie spricht es selber an. Der Start war schwierig, aber wie ich es gerade auch schon vorweggenommen habe, war es hinten raus dann wirklich stabil und auch konstant. Natürlich ist dann mal ein schwächerer Lauf dabei und sie scheidet auch mal aus, aber wir müssen hier nicht vom ganz hohen Segment ausgehen, was die Top-Athletinnen im Slalom angeht. Wir kommen ja nachher noch zu den Favoritinnen und da werden wir eine ganz, ganz interessante Zahl dessen sehen, wer denn da überhaupt auf die Podien gefahren ist. Und neben dem Slalom ist die Christine Ackermann auch im Parallel-Event relativ stark immer unterwegs und hat da letztes Jahr sogar beim City-Event in Stockholm den zweiten Platz geholt und hat nur knapp gegen Michaela Schifrin verloren. Michaela Schifrin war auch das Stichwort, was ich sie gefragt habe, ob das denn für die Athleten aus der zweiten Reihe motivierend ist oder eher frustrierend, deprimierend, gegen so eine Überfliegerin antreten zu müssen. Dazu hören wir noch mal kurz die Christine Ackermann.
Es ist eher motivierend, auch wenn man dann wirklich mal sieht, dass man, wenn man einen guten Lauf runterbringt, dass man da auch nah dran ist. Also ich denke, ihr habt es letztes Jahr in Zagreb beim zweiten Lauf gezeigt, da war ich ganz knapp hinter denen nur. Natürlich, bei mir sind es halt noch so Ausnahmeläufe und die bringen halt einfach jeden Lauf 100% perfekt runter. Und da heißt es weiter arbeiten. Wir haben auch letztes Jahr sehr, sehr viel mit der Petra zusammen trainiert. Und ich denke, ja, es hat ganz gut getan. Also es scheint zu wirken, wenn man mit den Top-Leuten trainieren darf.
Finde ich ganz interessant und auch schön zu wissen, dass sie zum Beispiel mit Petra Vlhová auch trainiert hat und dass man sich da offensichtlich auch das ein oder andere abschaut. Und ja, wenn man so rangeht an die Sache, was soll sie sich jetzt da auch eingraben und sagen, so, ich habe eh keine Chance, dann macht das Ganze sowieso keinen Sinn. Finde ich gut und sie hat auf mich einen sehr entspannten Eindruck gemacht, als wir gesprochen haben. Total relaxed, aber auch entsprechend ja fokussiert und ich bin gespannt, was sie uns zeigen wird. Vielleicht braucht sie wieder ein bisschen Zeit, um reinzukommen, aber vielleicht nimmt sie den Schwung auch mit, den sie da im letzten Jahr geholt hat und ist dann zu ihrem ganz besonderen Saisonhighlight topfit. Und was das ist, das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
Ich habe natürlich ein sehr, sehr großes persönliches Highlight dieses Jahr mit einem Heimweltcup für mich in Ofterschwang. Direkt vor der Haustür kommen die ganze Familie, die ganzen Freunde zum Zuschauen und das ist für mich natürlich das persönliche Highlight.
Ja, die Allgäuerin in der Heimat, da freut sie sich natürlich ganz besonders und ich bin gespannt, wie gesagt, was bei Christine Ackermann möglich ist. Dann Lena Dürr hatte ich schon erwähnt, da erhoffe ich mir zumindest einen wirklich ordentlichen Start, dass sie das aus Sölden auch mitnimmt und zeigt, dass es in dieser Saison wieder Richtung Top 10 für sie gehen kann. Und ja, alles andere, ob Marina Wallner, Marlene Schmortz, Jessica Hilzinger, ja, da steht mal ein 14. Platz zum Beispiel bei Marina Wallner, war glaube ich sogar in Levi letztes Jahr, wenn ich's richtig im Kopf habe. Ja, Weinlevi, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Aber ja, wir warten schon länger darauf, dass da auch mal ein nächster Schritt nach vorne kommt. Und diesen Schritt nach vorne hat eigentlich im deutschen Slalom-Team nur die Christine Ackermann letztes Jahr gemacht. Bei allen anderen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie ist nicht wirklich groß bei mir. Viktoria Rebensburg, die Experten unter euch wissen es, die fährt kein Slalom, die ist im Riesenslalom und in den Speed-Disziplinen unterwegs und ist auch schon zum Training in den USA. Also unsere insgesamt beste deutsche Skifahrerin werden wir in Levi nicht sehen. Lukas, wir arbeiten ja zusammen mit skionline.ch und CH steht für die Schweiz. Wie schaut's da aus?
Das hast du richtig erkannt, Tobias. Auf jeden Fall super, dass du mit Christine Ackermann sprechen hast können. Bei den Schweizerinnen, ja, die haben ja eine absolute Siegfahrerin, möchte man meinen, in ihren Reihen mit Wendy Holdener. Aber sie hat sich tatsächlich im Training, das glaube ich, müsste kurz nach Sölden gewesen sein, hat sie sich bei einem Sturz eine Verletzung am Ellbogen zugezogen. Jetzt hat sie auch selber über Social Media immer wieder ja, angedeutet, dass es ihr doch das eine oder andere Problem bereitet, dass sie einfach noch ein bisschen ja, Probleme hat, weil sie nicht die Kraft aufbauen konnte, die sie im Arm braucht. Das ist ja vor allem im Slalom doch relevant. Aber so viel steht fest, sie ist im Aufgebot vom Schweizer Skiteam. Im Aufgebot bei den Damen sind außerdem Michelle Giesin, Aline Daniot, Elena Stoffel, Charlotte Schabel, Carol Bissig Und die 18-jährige Selina Egelhoff feiert ihr Weltcup-Debüt in Levi. Und jetzt kommen wir natürlich, Tobias, zur Preisfrage, zu den Top-Favoritinnen. Ich würde dich gerne bitten um deine Tipps. Ich würde gerne von dir die Top 3 hören und gebe dir noch eine, finde ich, relativ verrückte Statistik mit auf den Weg. Nämlich im vergangenen Jahr haben exakt 6 Damen den Sprung aufs Podest geschafft in der gesamten Saison im Slalom. Das waren Michaela Schifrin, Petra Vlhová, Wendy Holdener, Anna Sven Larsson, Frieda Hansdotter, die zählt nicht mehr sozusagen, die ist zurückgetreten, und die Bernadette Schild, die ja auch verletzt ist. Das heißt, wir haben 4 aktive Damen, die im letzten Jahr einen Podiumsplatz eingefahren haben.
Ja, hast du Kathi Linsberger auch erwähnt?
Ah, die hat es auch geschafft.
In Flachau. In Flachau. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, sogar, ja, okay, zu Hause, ja, Lukas.
Ja, ja, also. Ja. Stimmt. Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz, also du warst da prinzipiell schon auf dem richtigen Weg. Mhm. Vielleicht hast du Kathi Linsberger intuitiv schon ausgeschlossen wegen dem Materialstreit, aber nein, sie ist ja jetzt am Start und das ist auch gut so, aber dass wir hier nur 7 verschiedene Athletinnen auf dem Podest gesehen haben, bei doch 2, 4, 6, 8, 9 Rennen, die da waren, das ist schon eine Wahnsinnsstatistik.
Verrückt, ja.
Das zeigt, wie hoch das Level in diesem ganz obersten Regal im Damenslalom ist. Und ja, mit dem Rücktritt von Frieda Hansdotter sind wir dann nur noch bei 6 Athletinnen. Wendy Holdener, muss man sehen, so eine Verletzung stört immer. Ja, auch wenn zwischen Sölden und Levi eigentlich viel Zeit ist. Aber ja, das weiß ich nicht, ob sie sich davon so direkt erholt. Und ich bin gespannt, aber ich meine, lest dir durch. 9 Slaloms im letzten Jahr. 8 Siege Michaela Schifrin. Sie weiß, wie man gewinnt in Levi. Wir haben schon über ihre Rentiere gesprochen. Und ja, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, Michaela Schifrin gewinnt in Levi. Und ich glaube, dass Petra Vlhová, die in Sölden ja richtig auf den Deckel bekommen hat, dass sie jetzt wieder voll auf Angriff fährt und dass auch sie aufs Podest fährt. Und wir geben den Schweden einen Heimpodium, Anna Sven Larsson. Schifrin, Vlhová, Sven Larsson. Lukas, deine Top 3.
Na gut, also wir fahren ja in Finnland, also deswegen, ja.
Oh, ja. Ich habe mich neulich schon vertan mit Schweden und Norwegen und ich habe es nicht so mit Skandinavien.
Jetzt steht es 1-1, mein Liensberger Fauxpas von vor 2 Minuten.
Ja, okay, gut.
Jawohl, jetzt haben wir gleich gezogen, aber ich sage tatsächlich, Anna Sven Larsson gewinnt das Rennen, weil kann ja nicht dasselbe sagen wie du. Und zweite wird Michaela Schifrin, erneut zweite. Und dritte wird Petra Vlhová. Ja. Das ist mein Podium. Und mit diesem gewagten Tipp werfen wir dann schön langsam einen Blick auf die Herren. Das Rennen bei den Herren am Sonntag ist der erste Slalom im Weltcup nach der Ära von Marcel Hirscher, der auch den Slalom im Vorjahr gewonnen hat, und zwar vor Henrik Christoffersen und André Myhrer. Das war das Ergebnis 2018. 2019 schaut so aus, dass vor allem, und ich fange gleich mal beim ÖSV an, Marco Schwarz sein Comeback in Levi gibt. Auch er hat sich leider das Kreuzband gerissen und hat einen Meniskus-Einriss, den er sich beim Weltcup-Wochenende in Soldeo zugezogen hat. Also da darf man gespannt sein, was schon möglich ist nach so einer schweren Verletzung. Neben Marco Schwarz haben wir grundsätzlich auch ein starkes Slalom-Team bei den Herren, muss man sagen. Manuel Feller, der ist vor kurzem erst Papa geworden. Mal schauen, ob das zusätzliche Energie freisetzt bei ihm. Wir haben Michael Matt, der letztes Jahr im Weltcup aufs Podest gefahren ist und bei der WM eine Medaille im Slalom geholt hat. Dann haben wir Christian Hirschbühl, der sich im Training vor dem Riesenslalom in Sölden leicht am Knie verletzt hat. Da ist noch nicht ganz klar, ob er wirklich an den Start gehen kann. Wir nehmen montagabends auf und kennen noch nicht das genaue Aufgebot des ÖSV. Und dann, ja, noch aus der zweiten Reihe vielleicht Marc Diegruber führt diese an. Also wir haben aus meiner Sicht ein richtig starkes Team im Slalom, trotz des Rücktritts von Marcel Hirscher natürlich. Und was auch noch ja, vielleicht erleichternd dazu kommt, ist, dass der ÖSV in diesem Jahr ja, erstmals vor den Rennen auf der Strecke selbst trainieren hat dürfen. Da gab es im Vorjahr, kann ich mich noch erinnern, ja, eine ziemliche Aufregung, weil das ja eigentlich der Organisator entscheidet, wer aller auf der Strecke trainieren darf. Und da wurde der ÖSV tatsächlich ja, mehr oder weniger ausgesperrt und das lässt sich der ÖSV natürlich nicht bieten. Das war tatsächlich ein bisschen komisch, dass das so stattgefunden hat. Jetzt diesmal gab es zwei Trainingstage. Da sind, ja, da ist der ganze Slalom-Tross also raufgeflogen. Manuel Feller ist inzwischen schon wieder zurück bei der Familie zum Beispiel. Der Rest ist, glaube ich, sogar dann weiter nach Schweden gereist, hat sich dort vorbereitet auf das, wird sich dort vorbereiten auf das Wochenende. Das sollte sicherlich auch kein Nachteil sein für das, ja, Weltcuprennen am Wochenende. Und damit leite ich vielleicht gleich über zu dir, Tobias. Bei euch im Slalom-Team vor allem ist ja auch ein großer Name abgetreten. Wie schaut es denn jetzt aus im DSV-Team?
Ich wusste, dass die Frage kommt und ja, schwierig, Lukas. Also klar, mit Felix Neureuther ist der Slalom-Spezialist im deutschen Team zurückgetreten nach der letzten Saison und der Felix hinterlässt eine riesige Lücke, wo ich tatsächlich nicht weiß, wer sie schließen soll, ob überhaupt jemand in der Lage ist, diese Lücke zu schließen, weil wenn man sich die Ergebnisse aus der letzten Saison anschaut und die sind ja dann auch so ein bisschen der Gradmesser vor so einer neuen Saison, boah, da wird es wirklich dünn. Das zweitbeste Ergebnis eines deutschen Athleten war von Dominik Steele ein 11. Platz in Adelboden. Also nicht mal ein weiteres Top-10-Ergebnis wurde im Slalom seitens des DSV eingefahren und ja, sinnbildlich beim Saisonfinale in Soldeo. Da sind die besten 25 der Gesamtwertung an den Start gegangen und da war aus deutscher Sicht nur Felix Neureuther dabei. Es fällt mir wirklich schwer, da jetzt irgendwas Optimistisches rauszuziehen für Levi. Ich lasse mich sehr, sehr gerne von, sei es ein Sebastian Holzmann, David Ketterer, Steele oder Linus Strasser oder Fritz Dopfer. Das Aufgebot, wir nehmen am Montag auf, das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes ist noch nicht bekannt. Deswegen kann ich da auch nur mutmaßen, wer an den Start gehen könnte. Aber mir fällt es schwer, da einen auszumachen, der für uns ein tolles Ergebnis zum Beispiel in den Top Ten einfahren könnte. Früher, jetzt denken vielleicht viele, wenn sie den Namen Fritz Dopfer hören, denken zurück an die WM 2015. Da ist Fritz Dopfer, hat die Silbermedaille gewonnen. Da war er sogar vor Felix Neureuther. In dieser Saison war er wirklich top unterwegs. Der war viermal im Riesenslalom auf dem Podest, fünfmal im Slalom auf dem Podest. Weltcupsieg ist ihm leider im Einzel verwehrt geblieben. Mit der Mannschaft hat er mal gewonnen, aber er selber hat leider nie einen Weltcup gewonnen und das war so seine Hochphase. Und was ist dann passiert? Dann hat er sich 2016 im November hat er sich im Zillertal beim Training das Schien- und Wadenbein gebrochen. Und seitdem ist Fritz Dopfer nie wieder in die tolle Form gekommen, die er zu seiner Hochphase hatte, wo er diese tollen Ergebnisse erzielt hat. Es waren gelegentlich noch tolle Ansätze da, aber ich mag den Fritz total gerne, ist ein guter Kerl und eigentlich ein begnadeter Skifahrer, aber diese Verletzung war so ein Einschnitt. Ich glaube, davon wird er sich erstmal nicht erholen. Es war auch in Sölden ist er Riesenslalom gefahren, nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Er ist nicht mal mehr in der Lehrgangsgruppe 1A, also der höchsten deutschen Lehrgangsgruppe bei den Alpinen. Ja, wer immer noch diesen Namen im Kopf hat, es wird, glaube ich, schwierig, dass er da nochmal zurückfindet. Und ja, von allen anderen du weißt ja, dass ich auch wirklich immer ganz freudig und optimistisch rangehe, Lukas, an das, was da im deutschen Team ist und dann auch einen Luiz aufs Podium tippe und die Rebensburg ist eh die Beste, so, und du kennst mich, aber nee, da muss selbst ich jetzt sagen, schwierig, also würde mich sehr überraschen und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich habe es schon gesagt. Da haben, also bei uns schaut es dann nicht so gut aus. Die Schweizer haben da aber wirklich gute Kandidaten im Rennen. Oder willst du noch irgendwas zu den Deutschen sagen?
Da hast du genug gesagt, glaube ich. Ja, wäre auf jeden Fall dem DSV auch zu wünschen, dass es vielleicht doch wieder ein, ja, vielleicht auch unerwartetes Top-Resultat gibt. Aber du sagst es, wenn man sich sozusagen ja, im Ski-Manager ein Team zusammenstellen könnte, dann würde man, glaube ich, das Herren-Team im Slalom bei den Schweizern nehmen. Denn die haben wirklich, also angeführt wird dieses Team und sie sind sowohl den Deutschen als auch den Österreichern etwas voraus. Sie haben nämlich ihr Aufgebot schon bekannt gegeben. Und das liest sich eigentlich nicht schlecht. Also da steht einmal Daniel Jühl, Ramon Sennhäusern, Loïc Méard und Luca Erni. Das sind auf jeden Fall vier absolut klingende Namen, haben schon Weltcuprennen, haben schon WM-Medaillen gewonnen. Dazu fahren noch mit Tanguy Neef, Sandro Simonet, Reto Schmiediger und Marc Rochard. Aber vor allem Sennhäusern hat er im letzten Jahr sein erstes Rennen gewonnen im Slalom. Auch Daniel Jühl, das sind wirklich zwei absolute Top-Athleten, die auch in der Gesamtwertung ganz vorne zu finden waren, die in der ersten Startgruppe zu finden sind und die auf jeden Fall ja, zum Favoritenkreis auch schon in Levi auf jeden Fall zählen werden. Bei den Herren ist es ein bisschen anders als bei den Damen, wo wir 7 Läuferinnen auf dem Podest gesehen haben. Bei den Herren waren es 11. Ja, der größte Name, der fehlt. Also haben wir einen Kandidatenkreis von circa 10 Top-Favoriten auf den Rennsieg. Tobias, wer ist denn so der allererste Name, der dir einfällt, wenn ich dich fragen würde, wer gewinnt denn am Sonntag den Herrenslalom von Levi?
Also mir fällt ein Name ein und wenn wir jetzt schon bei dem Virtual Ski Manager sind und du mir alle Schweizer weggeschnappt hättest, dann würde ich bei den Franzosen einkaufen. Und zwar, also ich werfe jetzt nämlich den Namen ins Rennen, wo ich glaube, dass er da ganz vorne mischen wird. Und zwar, ich glaube, Panthiro nimmt den Schwung so richtig mit aus Sölden. Mhm. Und er ist so heiß und er ist so selbstsicher und er ist ja wirklich ein Top-Slalom-Fahrer. 2 zweite Plätze im letzten Jahr, jeweils hinter, natürlich, Marcel Hirscher. Also da ist tatsächlich auch in Levi sehr gut möglich, dass Panthiro da ganz nach vorne fährt. Zu den Tipps kommen wir dann später noch. Aber neben Panthiro haben wir natürlich Clément Noël, den man unbedingt auf der Liste haben muss. Letztes Jahr hat er die Slalom-Elite wirklich da, ein ganz junger Fahrer, der ganz mutig da reingeht, der 3 Slaloms gewonnen hat, unter anderem Wengen und Kitzbühel und auch das Saisonfinale. Da hat er den Hirscher richtig fuchsig gemacht und richtig geärgert, den da in Slalom, in Kitzbühel, den letzten Marcel Hirscher Slalom in Kitzbühel hat dieser Clément Noël gewonnen. Er hatte sich Ende September, Anfang Oktober dann eine Rückenverletzung zugezogen, aber er postet schon fleißig Bilder aus dem tief verschneiten Skandinavien und er wird am Start sein. Ob diese Rückengeschichte wirklich Auswirkungen hatte, wird man sehen. Wenn er topfit ist, muss man ihn auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben. Und dann gibt es noch Victor Mufa-Jandet, den ich eigentlich auch immer ganz gerne Skifahren sehe. Mir gefällt sein Stil. Und er ist immerhin letztes Jahr 15. geworden im Weltcup, im Slalom-Weltcup. Er war zum Beispiel nur 20 Punkte hinter einem Felix Neureuther zurück. Und wir wissen, Hirscher ist weg. Es liegen extrem viele Punkte auf der Piste. Und mich würde es wundern, wenn keiner der Franzosen da unter die Top 3 fährt und Punkte abknüpft. Sehr gespannt, Lukas, bin ich auf Henrik Christoffersen. Was für Petra Vlhová, über die wir vorhin bei den Damen gesprochen haben, das gilt natürlich auch für Henrik Kristoffersen. Das war eine riesige Enttäuschung in Sölden, wo man eigentlich gedacht hat, boah, Riesenslalom, da war er so stabil und da kann er jetzt richtig angreifen. Und dann jenseits der Top 10 zu landen, ist ganz bitter. Ich bin gespannt, wie er das Ganze weggesteckt hat, wie er in Levi jetzt dann auch im Slalom unterwegs sein wird. In Topform muss man natürlich Kristoffersen auf der Rechnung haben. Letztes Jahr 4 Podestplätze waren es für Kristoffersen. Sieg war keiner dabei. Aber wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5 Siege Marcel Hirscher. Also es ist eine gewisse Vakanz da. Aber klar ist, Kristoffersen muss richtig steigern, wenn er da mitwischen will. Und jetzt haben wir diese ganz großen Nationen und ganz großen Namen haben wir jetzt durch. Aber Lukas, da gibt es noch einen Briten. Und dem hast du tolle Informationen und Statements für uns. Erzähl uns mehr.
Ein absolutes Dark Horse, nämlich Dave Riding. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar hat Dave Riding einem anderen Podcast, einem englischsprachigen natürlich, und zwar der Ski Racing Podcast, ein Interview gegeben. Und es war wirklich ein sehr unterhaltsames Interview, ein sehr informatives und ein sehr belustigendes Interview, muss ich sagen. Es hat mir so gut gefallen, dass ich dem Host von diesem Podcast geschrieben habe, ob wir denn Zitate verwenden dürfen. Und der hat sich sehr gefreut. Das Ganze macht nämlich Ed Drake, der früher auch für die Briten Weltcuprennen gefahren ist. Und ich habe dann nachgelesen, der Kerl ist bei Olympia 2010 an den Start gegangen, obwohl er sich kurz vor Olympia das Kreuzband eingerissen hat. Und dann ist er so mal eben Abfahrt, Super-G und Riesenslalom gefahren. Heute ist Ed Drake Eurosport-Kommentator und Experte und hat eben mit Dave Riding ein tolles Interview, wie ich finde, geführt. Das könnt ihr euch ruhig auch mal nachschlagen, Ski Racing Podcast. Und zwar geht es in diesem Interview einerseits um Ridings Karriere natürlich, wie schnell das gegangen ist, erzählt er, dass die Erwartungshaltung in Großbritannien gestiegen ist. Denn plötzlich fragen ihn die Leute, was war los? Du bist nur Zwölfter geworden. Die Leute erwarten sich Top-5-Platzierungen, Podiumsplatzierungen und finden schon, dass es ein halber Weltuntergang ist, wenn Dave Riding einmal nicht in die Top 10 kommt. Was er ziemlich witzig findet, weil der ganze Skisport eigentlich kaum existent war und ist. Dann erzählt er sehr detailliert darüber, er war schon zweimal in seiner Karriere Führender nach dem ersten Durchgang, einmal in Kitzbühel, da hat er gemeint, ja gut, da wollte ich einfach nur ins Ziel kommen, da war ich so nervös, da war ich froh, dass ich durchgekommen bin. Ein zweites Mal hat er es in Levi geschafft, nach dem ersten Durchgang zu führen, und da hat er sich schon mehr geärgert. Das beschreibt er wirklich sehr sympathisch auch. Und dann gibt er lustige Anekdoten einfach, weil er zum Beispiel beschreibt, wie sich die Athleten zum Beispiel bei Parallelrennen auch noch gar nicht bewusst sind oder sicher sind, wie sie mit Parallelrennen umgehen sollen. Er erzählt, dass es ein Posting von Manuel Feller zum Beispiel gegeben hat, wie er mitten in der Nacht noch ein Bild von sich mit einem Bier postet, und Riding sieht das sozusagen mehr oder weniger im Bett oder beim Aufstehen, keine Ahnung, und er meint, ja, das gibt es ja nicht, dass sich der Feller so vorbereitet. Und dann erzählt er auch noch lustige Anekdoten, wie er und Feller sich regelmäßig so ein bisschen necken und der Riding dann aber einfach meint, ja, du hast eigentlich keine Chance, weil er sich in der Jugend im britischen Verband schon durchsetzen hat müssen. Dort wurde die ganze Zeit gescherzt und wurde sich die ganze Zeit hochgezogen. Und da hat Feller, meint Riding zumindest, eigentlich keine Chance, sich da in den persönlichen verbalen Auseinandersetzungen durchzusetzen. Aber er erzählt auch, wie es ist, als eigentlich One-Man-Show zu trainieren. Ist ein ziemlich langes, ausführliches Interview, und jetzt hören wir mal ins erste Zitat rein von ihm, wo er eigentlich beschreibt, wie er in die neue Saison geht, und das Motto lautet eigentlich nur now or never.
Obviously we've had Hirscher and Henrik, who have been a bit better, and then there's the sort of the group that can challenge for the podium. That's where I want to be this year. Every race challenging for that podium. Yeah. That's where I have to be. I'm 32, Hirscher's gone. I have a feeling it's now or never for me. Like, I'm not going to live forever or last forever in the sport. Hopefully, I feel great. I've not got any problems, injuries, confidence, motivation, whatever. But reality is, okay, if I can go to Lizaru 40, great. But it's now or never, really, for my like top end stuff. And if I can get it now for the next 3 or 4 years to the Olympics and then maybe pass for a few years,
yeah,
that's my goal. But it has to be now.
Dave Riding will also um die Podiums mitfahren. Wir haben ja gesagt, 11 Läufer haben es in der vergangenen Saison geschafft. Er war nicht dabei, aber er will sich in den Kreis der Podiumskandidaten auf jeden Fall hineinarbeiten. Und ja, der eine große Name, wir haben es jetzt schon oft genug erwähnt, Marcel Hirscher fehlt eben jetzt. Und dass sich die Athleten sehr wohl Gedanken machen darüber, welche Rolle Hirscher eingenommen hat und welche Rolle jetzt eigentlich auch wegfällt aus dem Skiweltcup. Das merkt man im zweiten Zitat, das wir uns jetzt anhören werden. Da klopft der Dave Riding auch wirklich noch auf den Tisch, weil er so vehement eigentlich systematisch verzweifelt ist an Marcel Hirscher, weil er in seiner gesamten Karriere das Ausnahmetalent Hirscher nie schlagen konnte. Hören wir mal kurz rein, was er sagt zum Rücktritt von Marcel Hirscher.
For instance, say I was to win a World Cup this year, which I'd love to do, and what I'm going to try and do. I've already gone through in my head the question, what if Hirscher was here?
Do you think you would have beaten him?
Yeah, exactly. And all I can say is, from FIS, Europa Cup, World Cup, I only ever beat, and not including parallel in slalom, I only ever beat Marcel Hirscher once, and that was in his very last race. He beat me, I was second at Kitzbühel, he beat me. He came out in Madonna when I was fourth, but if we both finished, I never beat him until the very last race in Soldeo. And I was 12th, so he was totally off the boil. So to get it in your mind to beat him on a race was so damn hard, almost impossible for me to do. So it was almost like I'm racing for, at best, second, and top five's great, top 10, fantastic. I could never get it in my head that I could beat that guy.
Yeah.
Because he was such a ruthless racer.
Who he is.
And you wouldn't get him off the podium.
So zermürbend es also war, gegen Hirscher anzutreten, so motiviert ist Dave Riding jetzt, in die neue Saison zu gehen. Und ich habe schon gesagt, in Levi hat eigentlich gute Erinnerungen, weil er schon einmal zumindest eine Hälfte von einem Slalom als Schnellster absolviert hat. Und deswegen, ja, bin gespannt. Vielleicht bin ich auch nur sehr enthusiasmisiert jetzt, Tobias, durch dieses Interview. Aber vielleicht sehen wir Dave Riding wirklich tatsächlich in dieser Saison auch wieder am Podest. Und jetzt natürlich die Preisfrage. Tobias, was glaubst du, wie schauen die Top 3 aus bei den Herren in Levi?
Die Top 3 in Levi sehen folgendermaßen aus. Es gewinnt Alexis Pantureau vor Ramon Zenhäusern und dritter wird, du darfst dich freuen, Marco Schwarz.
Oha, okay. Nicht schlecht, du hast also Henrik Christoffersen gar nicht auf dem Podest. Ich sage, Henrik Christoffersen schlägt zurück. Der hat 4 Wochen lang jede Nacht schlecht geschlafen und sich geärgert. Und der wird in Levi zurückschlagen und er wird den ersten Slalom in der neuen Saison gewinnen, sage ich. Ich sage auch, dass Daniel Jühl Zweiter wird. Der hat mir sehr gut gefallen im letzten Jahr. Und eigentlich muss ich auch einen Österreicher auf Platz 3 tippen und ich sage, Manuel Feller wird aufs Podest fahren, weil er einfach sich freut, dass er jetzt Papa ist und diese Energie dazu nutzt, dass er in die Top 3 reinfährt. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein zur Vorschau von den Rennen in Levi. Und jetzt in Kürze haben wir noch ein ganz besonderes Interview vorbereitet. Ein Interview mit Dr. Christian Hoser von der Privatklinik in Hochrum. Ein Thema, das den alpinen Skiweltcup leider immer wieder begleitet, sind die schweren Verletzungen, vor allem die schweren Verletzungen im Kreuzband, die Kreuzbandrisse. Wir haben in dieser Saison schon den ersten gesehen mit Bernadette Schild, hat seine, einen bekannten Namen im ÖSV-Damenteam erwischt. Und Bernadette Schild ging es so wie vielen anderen verletzten Athleten und Athletinnen auch. Sie wurde nämlich ziemlich umgehend in Tirol operiert, und zwar in der Privatklinik in Hochrum. Und dort operieren Dr. Christian Fink zusammen mit Dr. Christian Hoser, mit dem wir ein Interview geführt haben zu dieser Ausgabe. Die beiden operieren die Athleten und sind die wahren Experten, wenn es um Sportverletzungen, vor allem im Knie, geht. Die beiden kennen so wirklich ziemlich alle berühmten Knie, die es im Weltcup zu bieten gibt. Lindsay Vonn haben sie operiert, Axel Lünz-Windal war dabei, Anna Veit auch. Und die erste Frage, die sich uns gestellt hat, warum vertraut vor allem der ÖSV so schnell auf ihn, auf das Team von Dr. Christian Hoser, und in welchem Verhältnis steht er zum ÖSV? Und das ist der erste Einspieler, den wir haben.
Kann man vielleicht historisch am besten beantworten. Es hat sich über die letzten, muss man sagen, 20 Jahre oder fast mehr entwickelt, dass mehr und mehr Athleten vom ÖSV einerseits, aber auch von anderen Sportarten zu uns gekommen sind. Also weder der ÖSV noch die Trainer geben den Athleten Vorgaben, wo sie hingehen müssen, sondern es ist ein, ich glaube, auch das beste Verhältnis zwischen Arzt und Patient, dass der Patient selbst auswählt, wo er hingeht. Und das hat sich so entwickelt über die Jahre, ohne jetzt ein echtes Mannschaftsarztverhältnis mit irgendwie festgefahrenen und erzwungenen, unter Anführungszeichen, Wegen, die vorgegeben werden. Mhm.
Er hat es kurz angesprochen, Skiathleten und Athletinnen sind nicht die einzigen Profisportler, die in die Klinik kommen von Dr. Hoser, nämlich auch Fußballer, klingende Namen wie Lucas Hernandez und Corentin Tolisso, die beiden Bayern-Spieler, oder auch Leroy Sané, erst vor ein paar Wochen oder Monaten ist es mittlerweile her. Auch die haben sich in Tirol operieren lassen. Und das Ganze, ja, Herr Hoser führt auch die Gelenkpunkt Sportchirurgie in Innsbruck. Das ist also dann die Privatpraxis, die er gemeinsam mit seinem Kollegen führt, und genießt wirklich ein wahrlich hohes Ansehen. Und das Interview, das wir hier bereitgestellt bekommen haben von Ski Online, von unserer Kollegin, die das auch möglich macht, diesen Podcast, von der lieben Elina, die hat Christian Hoser getroffen und hat ihn gefragt, welche die häufigsten Verletzungen vor allem bei Skisportlern sind und warum denn die Verletzungen so häufig auftreten. Und er hat das in sehr, sehr klaren und einfachen und leicht zu verstehenden Worten beschrieben.
Ja, von den operativ zu behandelnden Verletzungen ist sicher das Knie weitaus vorne liegend, Sprunggelenk sicher auch bis zu einem gewissen Maß, die Schulter hier und da. Aber von der Menge her ist es sicher 60-70% Kniegelenksverletzungen. Und dort sind es sehr häufig Verletzungen des vorderen Kreuzbandes, die dann zu einer Operation führen, die dann durchzuführen ist. Es ist jetzt nicht ganz verwunderlich, wenn man an den Fuß einen extrem festen Schuh schnallt und an diesen Schuh einen 1,60 Meter, 1,90 Meter oder 2,20 Meter langen Hebel und an dem dreht, dass dann im Knie was passieren. Also so rein vom Menschenverstand ist es nicht völlig ungewöhnlich. Historisch gesehen muss man sagen, dass, wie die Schuhe noch niedriger waren, halt der Unterschenkel gebrochen ist in dieser Situation, wo die Torsionskräfte, die Biegekräfte zu groß geworden sind durch den nun sehr festen, durch die Entwicklung, technische Entwicklung, den festen Schuh, der weiter hinaufreicht, entlädt sich die Kraft im Kniegelenk. Das ist eine große Sorge aller Beteiligten, der Trainer genauso wie der Pistengestalter, wie von uns Ärzten. Und es sind immer wieder Anläufe unternommen worden und werden immer wieder unternommen, um am Material, an der Pistenpräparierung, am Training zu feilen, zu schauen, was kann man machen, um die Verletzungshäufigkeit zu minimieren. Die schlechte Nachricht ist, es ist nicht wirklich gelungen, das relevant herunterzubringen. Die gute Nachricht ist, es ist auch nicht angestiegen. Also Hiobsbotschaften sind falsch. Es ist nicht so, dass es mehr und mehr wird. Es ist nicht, aber es ist zu viel. Das ist keine Frage. Jede Verletzung ist zu viel. Da ist der alpine Skirennsport auch nicht alleinstehend. Es gibt andere Sportarten im alpinen Bereich, die mindestens so verletzungsgefährlich sind. Also der Skias Cross ist sicher vom Ausmaß her mehr noch mit noch schwereren Verletzungen, die nicht nur das Knie, die Gelenke betreffen. Mhm. Also wir müssen in allen Disziplinen, also jetzt auch weg vom Wintersport, schauen, wie wir unsere jungen Athleten, unsere Kinder, unsere Jugendlichen schützen können davor, dass sie sich verletzen.
Spielen wir den Fall vielleicht jetzt kurz durch. Ein Athlet kommt in die Klinik mit einem akuten Notfall, einer schweren Verletzung aus einem Rennen. Er wird natürlich sofort ins MRT geschickt und die Diagnose steht fest, es ist ein Kreuzbandriss. Was macht jetzt der Christian Hoser genau und wie kann man sich eine OP am Kreuzband vorstellen?
Das Kreuzband ist eine Struktur im Kniegelenk, die bei diesen Kräften meistens in einer Art und Weise verletzt wird, dass es wirklich zerfetzt und Anführungszeichen wird, also wirklich auf die Struktur nicht entweder ganz oben oder ganz unten abreißt oder ein glatter Riss ist unter Anführungszeichen und wirklich die Fasern zersprengen auseinander. Und diese Fasern im Kniegelenk, also dieses Band im Kniegelenk, hat eine ganz schlechte Heilungstendenz, wohingegen ein Seitenband zum Beispiel eine relativ gute Heilungstendenz hat, auch am Kniegelenk. Darum braucht es dort einen operativen Eingriff, der nicht dieses Band zusammennäht, das funktioniert in ganz wenigen Fällen nur, sondern es braucht einen operativen Eingriff, wo das Band ersetzt wird, das heißt dann Kreuzbandplastik, also das Band wird neu geformt im Sinne eines plastischen Eingriffes. Dann verbindet es Oberschenkel und Unterschenkel wieder fest miteinander und es ist zu erwarten, dass wieder eine stabile Situation im Kniegelenk auftritt, die auch wieder Leistung und Belastung ermöglicht.
Zu guter Letzt kommt die Preisfrage, mit der wir vermutlich alle ziemlich reich werden könnten. Wie kann man Verletzungen am besten vermeiden? Christian Hoser ist einer, der in diesem Gebiet auch wirklich intensiv forscht. Das erklärt er uns in Kürze und erklärt sehr verständlich ein weiteres Mal, welche Auswirkungen auch das Material auf den Körper hat und welche Maßnahmen man vielleicht in der Vorbereitung setzen könnte, um diese Verletzungen vermeiden zu können.
Es gibt natürlich Situationen, wo wir in der Analyse des Geschehens sagen müssen, okay, dieser Athlet war wirklich nicht bereit, auf jenem Kurs zu fahren und das zu machen. Das gibt es. Ist im Nachwuchsbereich wahrscheinlich am häufigsten, muss man sagen. Aber dann oben in den Weltcup, bei den Weltcupläufern, muss man sagen, das sind austrainierte Athleten. Dort zu hoffen, ich mache jetzt irgendwie eine Modifikation des Trainings, mache es besser, mehr, stärker, ist, glaube ich, verfehlte Hoffnung. Am ehesten dort können wir uns vorstellen, dass jene Athleten, die sehr viele Disziplinen fahren, sehr viel Trainings- und Wettkampfläufe in den Beinen haben, dass man dort von der Regeneration her was holen könnte und wirklich sagen, okay, jetzt haben wir so und so viele Läufe, so und so viele Tore gehabt in den letzten 2 Wochen. Wir gehen davon aus, da forschen wir auch jetzt in diese Richtung, dass dadurch die Strukturen des Körpers, unter anderem des Kniegelenkes, doch etwas ermüdet sind. Der Muskel einerseits, den spürt man ja, die Bänder aber wahrscheinlich auch. Und wir sollten jetzt dir 4 Tage, 3 Tage, 7 Tage Regeneration gönnen, um deinen Körper wieder, damit dein Körper regenerieren kann. In diese Richtung kann ich mir vorstellen, was sowas verbessern kann. Wenn man mit 120 km/h, mit 70 km/h, mit Kurvenradien, die halt gesteckt werden, wo hinunterfährt, wird es sich nicht auf Null drücken lassen. Das ist, glaube ich, verfehlte Hoffnung.
Sehen Sie sonst im ganzen Umfeld etwas, das man könnte vielleicht nachdenken oder überlegen oder anpassen?
Also es wird sehr viel überlegt. Das betrifft jetzt nicht nur uns, auch von Trainer, von Ausrüsterseite kann man an der Bindung was machen, dass sie besser auslöst. Ist viel geforscht worden, ist leider diese Hoffnung in die Auslösung des vorderen Backens nach oben. Es hat sich nichts entwickeln lassen technisch, weil die Kräfte sehr, sehr schnell daherkommen und diese Auslösungsmöglichkeit nicht gegeben ist technisch. Bei den Skilängen, bei den Skiradien, bei der Bindungs- oder bei der Höhe der Sohle über dem Schnee, wie hoch darf man stehen, wurde geschraubt, gedreht. Dann hat man es eine Zeit lang geschafft, das Knie ein bisschen herauszunehmen aus dem Fokus, hat die Wirbelsäule die großen Probleme gemacht. Ist es besser, wenn die Bandscheibe herausspringt, als wenn das Knie verletzt? Ich weiß es nicht, beides ist schlecht. Bis zu einem gewissen Maß sind Leute, die sich da sehr viel bemüht haben, auch etwas desperat geworden, weil sie gesagt haben, wir haben so viel bemüht und eigentlich zu wenig weitergebracht, dass wir zufrieden sein können. Aber es kommen wieder neue Junge nach, die wieder neue Ideen haben und die im Sinne von neue präventive Maßnahmen ergreifen werden. Und wir hoffen, dass es zumindest ein bisschen in die richtige Richtung geht. Ja.
Die Materialfrage kann man sich also ein bisschen vorstellen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder die Bandscheiben im Rücken sind beleidigt oder die Knie bekommen den größten Schaden ab. Es ist kein leichtes Thema und Christian Hoser hofft einfach darauf, dass viele junge, neue Leute nachkommen und weiterhin an diesem Thema intensiv forschen. Ich habe schon gesagt, dieses Thema an schweren Verletzungen wird uns vermutlich auch noch länger begleiten und wir wollen einfach auch mit Interviews wie diesem einen anderen Einblick, einen alternativen Ansatz bieten, mit dem wir dieses Thema vielleicht ein bisschen anders behandeln können. Ich hoffe, es hat euch auch ein paar interessante Einblicke gegeben. Zu guter Letzt wollen wir in der aktuellen Ausgabe von Après-Ski eingehen auf eine Nachricht, die uns erreicht hat über Facebook. Ihr könnt uns über Facebook, aber auch über Instagram oder Twitter erreichen unter dem Handle Après-Ski Podcast, klein und zusammengeschrieben. Und eine Userin hat das getan, nämlich Katrin aus Weimar hat uns geschrieben. Und ich lese das kurz vor, was sie für eine Nachricht für uns hat. Für ein potenzielles Thema für die Masterarbeit habe ich beim Thema Klimawandel im Interview mit Hans Knaus besonders die Ohren gespitzt. Mich würde interessieren, was Skirennläuferinnen und Trainer von der Zusammenlegung von Skigebieten halten. Zerstörung von Naturraum, Bevölkerungsschwund in den Tälern und angeblich zurückgehender Tourismus stellt die Gesellschaft vor Probleme. Katrin spricht da das Interview an mit Hans Knaus, das wir vor wenigen Wochen geführt haben, könnt ihr natürlich noch bei uns auch nachhören und wir haben damals eben Hans Knaus angesprochen auf die aktuelle Klimakrise und Katrin spricht jetzt auch den Plan der Zusammenlegung von zwei Skigebieten in Österreich an und zwar will der Pitztaler Gletscher mit dem Ötztaler Gletscher sich verbinden und das hat in Österreich ja zum Teil hohe Wellen geschlagen, vor allem in Zeiten wie den heutigen, denn das Projekt beinhaltet auch einen Tunnel, der durch den Berg gebohrt werden muss. Und tatsächlich wollen sie sogar die Spitze von einem Berg abtragen leicht. Das heißt, da will man wirklich zum Teil auch, weiß jetzt gar nicht, ob Sprengungen sein müssen, aber sie wollen tatsächlich Teile von dem Berg komplett abtragen und abtransportieren, um so zwei Skigebiete zu verbinden. Die Kritik, derzeit laufen meines Wissens nach Umweltprüfungsverfahren, ob das also tatsächlich durchführbar wäre. Und die Betreiber von den Skigebieten wehren sich natürlich und sagen, dass ohnehin nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil dieser Gletschergebiete für die Öffentlichkeit und für den Skibetrieb freigegeben wird und dass sie ohnehin sehr behutsam mit der Umwelt umgehen. Das ist so das, was sie den Kritikern entgegnen. Aber zur Frage von Katrin, die uns da auf Facebook erreicht hat, kann ich persönlich nur sagen, in den Gesprächen, die ich mit Skiläuferinnen und Skiläufern vor der Saison geführt habe, ist mir wirklich klar geworden, dass natürlich diese Athleten sehr umweltbewusst leben, denn sie sind ja andauernd an der Natur draußen, sie sind wirklich sehr naturverbunden und sie machen sich durchaus viele Gedanken über die Klimakrise wie man da zumindest seinen Beitrag leisten kann, auch wenn sie natürlich sich allesamt im Klaren sind, dass sie mehr oder weniger durch die Weltgeschichte reisen und in Übersee trainieren und Rennen fahren, aber trotzdem versuchen sie sich da kritisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Danke auf jeden Fall vielmals für das Feedback und wir werden das Thema in Zukunft auch weiter im Auge behalten. Tobias, ich glaube, du hast ja auch schon zumindest einmal mit Athleten gesprochen über dieses Thema.
Ja, genau. Ich war letztes Jahr zur Saisonvorbereitung im Zillertal beim Medientag vom Deutschen Skiverband und habe da auch mit Athleten und Trainern und Betreuern eben über jenes Thema auch gesprochen. und die haben das total auf dem Schirm. Also wie du schon sagst, die sind draußen in der Natur und bekommen das natürlich mit, gerade die, die schon länger mit dabei sind. Und es ist da fest auf der Agenda und mich selber ja, interessiert das auch total und ich bin da auch sehr aufmerksam und bin da wirklich voll und ganz auch von überzeugt, dass wir das hier tatsächlich dann auch mal näher thematisieren sollten und auch werden. Ich denke, da sind wir uns einig, Lukas.
Auf jeden Fall. Und uns freut natürlich sehr, dass dieser Austausch mit unseren Hörern und Hörerinnen jetzt schon einmal zum ersten Mal geklappt hat. Wie gesagt, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uns, könnt ihr uns auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram finden. Tobias, vielleicht eine kleine Ankündigung noch, bevor wir diese Folge abschließen. Wir haben uns was Besonderes überlegt für die nächste Ausgabe.
Genau, hier auf meinem Schreibtisch steht vor mir ein goldener Pokal in Form eines Skifahrers, der wirklich stylisch aussieht, wenn ich ihn mir so genauer anschaue. Der hat so eine Art Elvis-Locke und coole Brille und
er ist da ganz... Und man kann ihn sogar schon hören.
Man kann ihn hören. Ja, da klopft genau. Er schon. Und zwar ist das der Après-Ski Felix. Und das ist der Pokal, den wir von Après-Ski, der Alpin-Podcast, künftig nach jedem Rennwochenende verleihen werden. Warum heißt der Felix? Einerseits eine Hommage an Felix Neureuther, der zurückgetreten ist. Andererseits heißt Felix der Glückliche. Und deswegen, ihr müsst jetzt nicht nur auf die Ergebnisliste schauen und denken, der oder diejenige wird den Après-Ski Felix ohnehin gewinnen, weil sonst kann ich ihn wahrscheinlich gleich zu Michaela Schifrin schicken. Sondern Lukas und ich werden uns da schön überlegen, wer denn unser Après-Ski Felix, der Glückliche oder die Glückliche der Woche ist und diesen Pokal dann immer verleihen. Und zwar einmal natürlich hier im Podcast, aber auch bei Social Media werdet ihr dann immer wieder neue, schöne Fotos von unserem Maskottchen, dem Après-Ski Felix, zu sehen bekommen. Und ich freue mich schon drauf, ihn zu verleihen. Und wenn ihr einen Vorschlag habt, wer denn an so einem Rennwochenende mal diesen Pokal verdient hätte, meldet euch bei Social Media. Wir nehmen das dann gerne mit auf. Oder, Lukas?
So ist es. Und in einer Woche werden wir ihn zum ersten Mal vergeben. Denn in einer Woche werden wir die beiden Rennen in Levi analysieren. Das soll es gewesen sein für die aktuelle Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche mit der Analyse der Rennen aus Levi.